Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute zu Gast bei uns die Jungs von der Vinothek Freiheit. Sie kommen nicht um Ulm herum, sie kommen aus Ulm und heute sind sie bei uns in Berlin in der Suite 102 im wunderbaren Hotel Orania in Kreuzberg. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt und wir stoßen auf euch an. Lasst ihr uns einen Kommentar da oder folgt uns auf Instagram, Spotify, YouTube und sonst noch überall im Internet. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Curly Digi, wie schaut's aus? Hast du mal wieder Weine gekauft irgendwo?
Ich habe tatsächlich Weine gekauft, aber nicht so viele, wie ich wollte, weil ich hier immer so und so viele Weine getrunken habe. Aber ich habe zu Hause noch zwei Nick Weiss Bocksteinkabinett, schön kühl im Kühlschrank. Die warten darauf, geöffnet zu werden. Und ich glaube, heute Abend wird es soweit sein, jetzt wo ich dran denke.
Gut, dass du Nick Weiss sagst, das ist ein Stichwort, weil er war jetzt der neue Verkäufer oder Verkaufschef. Ich glaube, der heißt Stefan. Und der hat mir eine Flasche Kabinett gedroppt für dich.
Ah, geil, echt?
Ja, voll ja, geil. Lieb, danke.
Dann sind es bald drei Flaschen Kabinett. Ja. Das ist sehr gut.
Ja, ich versuche immer so ein paar neue Sachen aus, weißt du, so Weinläden und es gibt ja immer wieder so Neues und seit einiger Zeit gibt es da so Jungs aus Ulm, die richtig Gas geben. Und die machen so wahnsinnig viel Feinwein, die scheißen sich aber auch nichts irgendwie so das Zeug einfach aufzureißen und dann auch zu vergleichen mit so ganz normalen Sachen, weil die wollen immer so ein bisschen Labels entmystifizieren und dann halt sagen, am Ende des Tages ist es Wein und wenn das so nebeneinander getrunken wird und keiner weiß, was drin ist, ist dann eigentlich jeder überrascht, weil sehr häufig die Qualität von vermeintlich kleineren Weinen sehr hoch ist und von den gehypten Weinen oft dann teilweise nicht so hoch. Und das machen die ganz gut.
Also nichts ist, was das Etikett verspricht sozusagen meistens, dass man ein bisschen getäuscht ist vom Etikett manchmal.
Ja, genau, richtig. Ja. Also man ist immer voreingenommen, wenn du es siehst. Und die machen da viel herum. Ich weiß nicht, wo die Kohle herkommt, was die Jungs so verballern, weil wenn man denen mal folgt so auf Instagram, ist das, keine Ahnung. Also ja, Wahnsinn,
Geld kommt,
was
Geld geht, Digga.
Ja, ist Wahnsinn. Also immer Romane Conti, Rousseau, Löffel und wie sie alle heißen. Und das ist ja nicht immer günstig, vor allem auch immer sehr schwer aufzutreiben.
Nicht immer ist gut.
Ja. Und immer, wenn es dann irgendwie geht, dann feiert das natürlich jeder. Aber bei denen ist es schon fast, oder also es wirkt so, wenn man die im Netz verfolgt, dass es irgendwie so alltäglich ist. Und deshalb freue ich mich, dass wir die Jungs heute hier haben, Oha. Weil dann können wir sie genau über die Themen nämlich interviewen und ausfratschen.
Ich werde immer nervöser jetzt, wo ich höre, dass die mit Fine Wine am Start haben. Bin ich natürlich gespannt, was die dabei haben.
Oha. Ja, ich auch.
Jetzt kriege ich Schmetterlinge im Bauch.
Also Tür auf und herzlich willkommen. Marcel Mühlberger und Frick Marius, der Frick Marius von der Vinothek Freiheit aus Ulm.
Rein mit euch!
Ein herzliches Grüß Gott an die wunderbaren Herren von der Vinothek Freundschaft. Marcel Mühlberger, Marius Frick.
Freundschaft.
Hab ich gesagt Freundschaft?
Ja.
Ist geil. Auch okay für uns.
Ich kann selber introduced einfach voll, gell?
Wir machen nochmal einen Schnitt. Ein herzliches Grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott an die wunderbaren Herren der Vinothek Freiheit aus Ulm, nämlich der Marcel Mühlberger und der Marius Frick. Ihr schaut super frisch aus heute, Jungs. Wie macht ihr das?
Wir sind angefettet tatsächlich. Also wir waren jetzt gerade essen. Und sowas.
Und ihr habt schon die ein oder andere Konterflasche gehabt nach dem gestrigen Abend.
Ja, die war auch notwendig. Definitiv.
Zwingend. Also bei mir ging es halt morgen prächtig, aber...
Nee, ich habe echt gelitten, aber ich habe auch seit August irgendwie sehr wenige Tage nichts getrunken.
Was war denn gestern Abend los? Ja, wieso war ich nicht da?
Ja, weil du nie bei uns bist, kommt mir vor. So, wir waren in der Freundschaft und haben schon ein kleines Warm-up gemacht für heute mal, sicherheitshalber. Und es war durchaus... Es kamen ein paar Gäste rein, die haben gemeint, was ist denn da vorne Weinverkostung? Sag ich, nein, das sind vier Burschen, die Durst haben. Es waren so irgendwie, keine Ahnung, 12 Flaschen am Tisch und 40 Gläser. Es hat ausgeschaut, ey.
Okay.
Wild. Ja, war wirklich wild. Und wir haben Gas gegeben. Leider hat er sehr gute Flasche an Kork, Léger Belair, Nusser Schorsch. Hat leider Kork, der 14er, aber gut. Passiert.
Passiert, kann man nichts machen. Danach hat es auch geschmeckt. Also.
Ja, also ihr seid halt da, weil wir alle natürlich wissen wollen, ihr seid so irgendwie die Shootingstars. So habe ich das Gefühl oder so. Oder ich weiß auch nicht, ob das bei mir vorbeigegangen ist. Euch gibt es jetzt seit circa 2 Jahren.
2,5 jetzt, ja.
2,5 Jahre. Was ist denn euer Background? Also, ich kenne euch gar nicht so richtig, weißt? Ich kenne euch jetzt, wir haben ein paar lustige Verkostungen gemacht in der Freundschaft und irgendwie seid ihr jetzt in aller Munde mit euren wahnsinnigen Weinverköstigungen und Weintastings und jetzt wäre ich irgendwie gespannt, wie kommt es dazu und warum eigentlich?
Ach, wer macht's?
Also, das beantworte am besten ich. Weil ich habe ihn ja von der Straße geholt.
Danke.
Wir haben gemeinsam einen Background. Also wir haben gemeinsam in der großen Weinhandlung in Aalen gearbeitet. Es war eher wie so ein Weinsupermarkt, kann man sagen. In Aalen.
Also sprich Baden-Württemberg Aalen.
Das ist Dude mit dem ganz Dude aus meiner Rap-Crew früher, kommt auch aus Aalen. Shoutout an Lupus. Philipp Heller, der ist Optiker. Vielleicht kennt ihr den.
Richtig schwäbischer Lifestyle. Erstmal so Hip-Hop und dann irgendwann Optiker.
Ja. Er ist auf jeden Fall Bilderbuchschwabe, der Philipp.
Ja, das war auch ganz schön. Viel gelernt, vor allem kaufmännisch, weil das war ein großer Laden mit so 1000 Quadratmeter. Und dann war ich frisch ausgelernt. Und dann ist dieser wundervolle Mensch in mein Leben gestoßen.
Und ging das so hin, ja?
Eigentlich ging das mit dem Panieren dann schon los. Also seine Ausbildung habe ich sehr ernst genommen, weil ich denke, das ist was, wo in Deutschland ja immer leidet. Also ich erinnere mich da an Arbeitstage, wo wir mittags um 12 schon irgendwie so die ersten 4 Flaschen offen hatten und die gemeinsam gepumpt haben. Das ging dann auch. Ja, knappe 10 Jahre haben wir zusammen.
Ja, es war ja auch in einem Alter, wo es noch nicht so wehgetan hat. Also ja, ich war gerade so 18, frisch von der Schule.
So rich kid oder was?
Nee, ganz im Gegenteil.
Immer von Papi und Mami das Geld bekommen zum Einkaufen oder wie?
Nein. In dem Laden war ganz geil. Da gab es so eine Verkostungstheke. Und als Kunde konntest du da hinkommen und wir hatten immer 100 Weine offen.
Oha.
Aber jeden Tag.
Aber halt einer beschissener als der andere.
Ja. Also das waren schon auch schwierige Jahre, aber wenn wir auf irgendwas Bock hatten, haben wir das halt aufgezogen. Wir mussten nachher halt abliefern. Solange die Zahlen gepasst haben, war alles cool. Und diese Idee habe ich jetzt natürlich auch in meinen neuen Laden mitgenommen.
Und was gab es da, wie kann man sich das vorstellen in so einer Weinhandlung? Was gibt es da für
Weine? Palettenware, viel aus Italien, also relativ günstig eingekauft.
Also das war so, also kein Discount, aber so à la Jacques Weindepot irgendwie.
Ja, kann man schon sagen.
Es war kein Franchise, es war alleinstehend, aber es war prinzipiell ging es in die Richtung, ja.
Was war denn so das Krasseste, was es da gab?
Also für uns war, glaube ich, so damals das Krasseste, weil wir haben voll mit Riesling gestartet, also wir sind voll in Riesling reingedeift. Und wir hatten halt Robert Weil und Graf Neiberg und so Geschichten. Und das war halt schon immer geil, wenn man Greffenberg aufgezogen hat oder sowas. Und irgendwann durften wir dann selber mal so ein bisschen ran. Und dann haben wir mal Dr. Hermann hergeholt, weil wir Kabi natürlich auch am geilsten fanden. Das war auch für uns die Einstiegsdroge. Es ist einfach so. Kannst du trainieren, wenn du wie du willst.
Das war schon ein langer Weg.
Boah, leck mich am
so
Arsch.
Rückblickend, so das, was wir wirklich gelernt haben, war so die letzten, ich sag mal, 3, 4 Jahre. Da ging es dann ab, ja, dass man halt auch mal wirklich ins Detail geht und nicht nur Appellationen ankratzt oder so.
Hm. Und wer hat welche, habt ihr eine Ausbildung eigentlich oder habt ihr einfach jahrelang Jack gesoffen, bis ihr dann draufgekommen seid, es gibt
das ist die Ausbildung.
Danke, Curly, dass du mir erklärst, wie eine Weinausbildung ausschaut.
Du kannst es ja ganz einfach so sagen. Und so ehrlich muss man ja auch sein. Ich war nicht der Beste in der Schule, sagen wir es mal so. Und dann wirft dir das Arbeitsamt halt nicht unbedingt hier technische Zeichen und Industriekaufmann hin, sondern du gehst in Einzelhandel, Alter. Aber tatsächlich auch aus Interesse raus, weil ich eigentlich tatsächlich immer Koch werden wollte. Denn da wusste ich eigentlich schon, da musste ich nicht viel in der Schule drauf haben. Aber das hat halt leider nicht hingehauen, so letztlich, weil man keinen Bock drauf gehabt hat am Ende des Tages, weil es für einen 18-Jährigen halt doch zu viel Gebuckel war, wenn man so in der Küche reinsteht und irgendwie die ganze Zeit nur schnibbelt. Und dann habe ich halt so geguckt, was es dann so gab. Und es war 2010, also sprich kurz nach der Wirtschaftskrise. Du hast wirklich schlecht Ausbildungsplätze gefunden, selbst in Baden-Württemberg. Und dann ist da, okay, Wein. ja, das sieht cool aus, da kann man ein bisschen mit flexen, das kommt auch gut bei den Mädels an. Und ey, kein Scheiß, das war nichts anderes.
Ich bin Date immer der Chef, Alter. Ja, wer bestellt, ich mach mal hier.
Aber es war aber für beide die gleiche Ausbildung, dass ich beides kaufmännische Ausbildung gemacht. Und der Rest kam dann so nach und nach von alleine, ja.
Ja, ich war vorher Schmied. So ein Beruf, wo ich auch, also meine ganze Familie war schon Techniker und dann wurde ich halt so ein bisschen da auch reingedrückt.
Was macht man als Schmied?
Ich habe zum Beispiel den Schlitten von der Walter P99
geschmiedet.
Ja, ja, also von Kleinserien mit 10.000 Stücken, aber halt alles im Akkord. Und du redest den ganzen Tag mit keinem Mensch, hast so deine Ohrschütze auf und dann hämmerst du halt Metall. Ja.
Aber du solltest die Anekdote von deinem Kollegen mit der 1,5 Liter Apfelsaftflasche.
Hey, da war so ein Dude, der ist jeden Tag mit so einer 1,5 Liter Apfelsaftflasche gekommen und da war halt Bier drin. Ne?
Ja, was war das? Wie smart, Alter, ja, aber, richtig schlau.
Aber genauso ging das halt auch ab. Ne?
Da sind nur ein paar Walters schief rausgekommen, habe ich gefühlt.
Leck mich am Arsch. Und dann, okay, also du Schmied, du im Einzelhandel.
Ich habe danach mein Sommelier gemacht, also IHK und WSET und habe dann auch 2 Jahre lang eine Weinbar in Stuttgart geleitet. Du kennst meinen Kollegen damals, den Tauben Gottwald aus dem Grill Royal, kennst du auch noch.
Ey, mit dem war ich an der Mosel schon, ja? Zusammen mit Nikolaus aus dem Grill.
Kollegen, wo war der da?
Mit der Tauben und ich, wir haben die Weinbar zusammen gemacht. Also nicht, wir waren nicht die Gründer oder sowas, sondern wir sind halt gefragt worden von dem damaligen Inhaber. Und der hat erst mich gefragt und dann habe ich gesagt, ja, ich habe überhaupt keine Gastro-Erfahrung, sonst was, nix. Und also es wird wahrscheinlich nicht gut gehen, weil gut, im jugendlichen Übermut hat man sich wahrscheinlich zugetraut. Und dann kam der Torben noch dazu, weil der wollte aus Berlin raus und er hat mehr oder weniger die Restaurantleitung gemacht und Sommelier haben wir zusammen gemacht.
War das beim Taos,
ja,
oder?
Ja, richtig, ganz genau.
Ach so, mein Freund.
Ja. Mit dem war ich im Schwarzen Adler, mit Steve da, wo ich im Schwarzen Adler war, da war der dabei.
Ah, okay.
Witzigerweise.
Richtig. Und dann das 2 Jahre lang gemacht und dann hat er wieder angeklopft, hat gesagt, ich soll nach Ulm kommen und war das gegessen wieder.
Das war in Stuttgart mit Torben?
Ja.
Ey, das war, wo ich im Schwarzen Adler war, das war kurz bevor er da nach Stuttgart gegangen ist. Ja. Hat er gerade gesagt, dass er die...
Hat er auch erzählt, dass er im Schwarzen Adler war tatsächlich.
Ja, das war krass, ne? Ja, mega funny.
Aber er war bloß ein Jahr da, ich habe es 2 Jahre gemacht und genau.
Alter, was hier gerade die Welt draußen runtergeht, Leute, wenn ihr wüsstet, was wir für euch in Kauf nehmen. Vielleicht werden wir hier gleich... weggespült.
Das ist vielleicht jetzt schon die Rache, weil die Jungs keine gescheiten Weine mit haben. Was gibt es eigentlich? Haben wir was zum Trinken?
Ja,
wir haben uns gedacht, wenn heute schon so richtig geiles Wetter ist, dann gibt es auch nur Rotwein.
Ja, perfekt.
Ja. Richtiges Rotweinwetter heute, finde ich hervorragend. Okay, und dann wart ihr da in Aalen.
Richtig.
Wow. Also richtig. Und dann ist einer von euch auf die glorreiche Idee gekommen, sich selbstständig zu machen.
Also bei mir ging das noch ein bisschen weiter. Wo er dann nach Stuttgart ist, habe ich noch einen Bachelor gemacht, den Fachwirt, einfach um kaufmännisch dann auch bereit zu sein. Und mein Plan war eigentlich erst, die Hütte in Aalen zu übernehmen. Bin mir dann aber mit dem Inhaber irgendwie auch nicht wirklich einig geworden, weil die Philosophie halt schon eine deutlich andere war. Und dann bin ich nach Ulm. Ja, und Ulm war halt so eine Geschichte, da gab es nichts, also keine Konkurrenz oder irgendwas.
Kann man auch auf ganz Baden-Württemberg beziehen, wenn man es ganz ehrlich sieht, bis auf ein paar Kurifern im Kreis.
Nein, ich wollte ja auch eine Weinbar aufmachen und so, weil ich einfach einen Laden machen wollte, wo ich auch gerne selber hingehen würde. Also was, wo man Wein erleben kann, weil ich denke, wenn man heute einfach nur Flaschen in ein Regal stellt, dann hat man das Problem, man ist austauschbar. Und das, was wir machen, ist halt nicht austauschbar.
Und inwiefern findest du das nicht austauschbar? Verklär's Konzept.
Also, unser Slogan ist, es ist dein Geschmack. Und das ist ja was, das ist sehr divers und deshalb bieten wir auch sehr divers Weine an. Also wir sind nicht jetzt auf irgendwas spezialisiert, aber in der jeweiligen Kategorie probieren wir halt immer das Beste anzubieten. Und wenn man bei uns in die Weinbar kommt, ist auch so... Da gibt es dann manchmal Sachen offen und bei The Glass, die gibt es halt eigentlich gar nicht. Wir haben ja bei euch auch das Obernoir-Tasting gemacht. Oder nehmen wir irgendwelche raren Burgunder. Wir verkaufen die halt nicht um 10.000 Euro irgendwo nach China. Wir wuppen das Zeug auf.
Mhm. Krass. Ey, was ist das, was wir hier trinken? Ist ja mega geil.
Ja, das ist jetzt was, eigentlich für mich die Entdeckung, die ich letztes Jahr gemacht habe aus Kroatien. Wiener Smora.
Mega geil.
Also es ist halt so die Definition von Rotwein, wie er sein kann, ohne dass er halt irgendwie fett und überladen ist. Ne? Also sprich, du wahnsinnig frisch, hat einen unfassbar schönen Zug, Säure ist da, Frucht ist ohne Ende da und es ist leicht gekühlt. Alter, das läuft halt runter wie nichts.
Vor allem ist es sehr sauber, nicht? Das ist fehlerfrei für die Kategorie.
Das ist Wahnsinn, wie die Wein machen können.
Ich hatte ja oft ein bisschen ein Problem mit teilweise aus der Region. Gibt es auch sehr viel so Weine, die dann doch
Brett und
sehr flüchtig sind. Oder also.
Aber die Weinberge sind auch Wahnsinn. Das ist halt so blanker Stein,
Alter.
Richtiger Kalkstein, alte Reben. Und man denkt ja, in den südlichen Ländern wird dann irgendwie immer im August oder so gelesen, aber die Rebsorte ist auch so anspruchsvoll und spätreifend, dass sie irgendwann im Oktober mit wirklich kühlen Nächten lesen. Und es gibt halt auch, der pH-Wert stimmt, die Weine sind frisch und trotzdem aussagekräftig.
Macht das ist alles Bio wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ja, ich glaube, der Wein ist 100% zertifiziert. Die machen noch ein, zwei, da ist gerade noch in Umstellung. Aber Pflanzenschutz ist da unten kein Thema. Also es wird sowieso nur mit Kupfer und Schwefel gefahren. Auf dem Stein, da wächst kein Gras, da ist keine Muttererde oder irgendwas.
Ja.
Und die müssen zum Beispiel eine Anwendung Kupfer am Beginn der Saison machen. Da hat es noch Regen, aber von April bis Oktober regnet da gar nichts.
Hey, ich weiß, es ist ja keine Winzer, aber warum erntet man nachts? Was macht das für einen Unterschied?
Man versucht bei der Ernte die Oxidation zu verhindern. Und umso wärmer das ist, desto schneller funktioniert die Oxidation. Und
okay, aber
wenn man dann nachts erntet, was durchaus überhaupt nicht üblich ist, das hat mal im 18er Jahr der Leo Altzinger zum Beispiel gemacht. Die meisten gehen halt sehr früh raus, wo die Sonne oben steht, wo es noch kühler ist.
Aber nur um den einen Tag mehr Oxidation dann noch zu vermeiden, sozusagen, weil die Tage davor... Ja, solange
halt die Trauben, das ist halt der Transport von der gelesenen Traube bis zum Keller, weil dann wird sie eh verarbeitet. Aber halt um diesen Schritt rauszuzögern, beziehungsweise so kühl wie möglich oder so frisch wie möglich.
Du hast doch in Stuttgart gelebt, oder?
Ja.
Dann kennt man das Remstal.
Ja, klar. Und
wenn die Genossenschaften da ernten gehen... Dann wird so der Mistwagen ein bisschen umgesattelt, höflichkeitshalber noch eine Plane drauf und dann hast du da irgendwie 2 Tonnen Trauben, hast du da ja auch schon Pressdruck, die Trauben brechen auf und ab da geht Oxidation los.
Ach so, okay, und wenn es dann schon wärmer ist, dann geht es natürlich noch schneller, okay.
Und in so Gebieten wie Kalifornien oder so, wo es mittags dann immer noch 35 Grad hat, da ist dann halt richtig gefährlich.
Ah, okay, jetzt check ich es, okay, weil ab dem Moment... wenn die auch zusammenkommen in großer Masse und so, das hat noch schneller losgeht, wie wenn jetzt nur an der Rebe.
Also bei den ganzen Top-Betrieben wird eigentlich in so kleine 10-Kilo-Kissen geerntet, um genau das zu verhindern.
Ach, krass, okay. Interesting.
Aber sehr tolle Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie du drauf kommst, aber...
Weil er es gerade gesagt hat, dass die kühlen Nächte ernten.
Ah.
Ja gut, die
kühlen Nächte... Und weil ich das auch chilliger fände, in der kühlen Nacht zu ernten, als in der Sonne, ehrlich gesagt.
Ich glaube, die können nachts gar nicht ernten, weil du würdest wahrscheinlich...
Stolperst einfach. Und wahrscheinlich wirst du von 2 Schlangen gebissen auch noch dazu. Weil, was du da siehst, wenn du da durch die Weinberge läufst. Alter. Ja, darfst nicht ganz zart beseitet sein.
Wie viel lesen die pro Hektar? Willst du das, circa?
Also, das ist schwierig, weil die Weinberge sind wie so kleine Klos. Also, Klo ist ja immer umgeben von einer Steinmauer.
Also nicht so kleine Klos?
Keine Toiletten,
Klo mit C.
Sondern C-L-O-S, also sprich in Burgund ist so dieser eingemauerte Weinberg eigentlich so ein bisschen standardisiert.
Und dann hat man da halt so 4 bis 6 Reben immer in so einem...
Alter, das Grüne, was ich jetzt hier sehe, ist jetzt leider nicht da draußen, das sind die einzigen Reben da.
Ja, und dann haben wir pro Pflanze so knappe 500 Gramm.
Also und wie viel braucht man für eine Flasche Wein? Für eine Flasche?
Also für was eine Flasche...
Es kommt auf die Rebsorte an.
Zwischen 1 Kilo und 1,5 Kilo. Je nachdem, wenn du jetzt Champagner machst, dann presst du ja nicht so viel raus.
Also jetzt kommt wieder Mathe, Curly. Also wenn ich dann da 6 Pflanzen sehe, dann kommen 3 Flaschen von dem Berg.
Genau.
Und wie viel, und wie groß kann man sich das vorstellen?
Die gesamte Region war früher alles voll mit Reben. Heute, wenn man da hinkommt, findet man das nur noch vereinzelt. Aber was halt cool ist, du siehst überall noch diese Steinmauern.
Ach, krass,
also die ganzen Weinberge, die verlassen haben, sind quasi noch da, aber halt ohne Reben. Und wir haben das jetzt erst vor 3 Wochen das erste Mal besuchen können, weil Covid-bedingt sind wir da auch nicht hingekommen. Aber das war schon beeindruckend.
Krass.
Und vor allem auch das Alter der Reben. Das sind teilweise Knorksen dabei mit 120 Jahre.
Die Jungs haben vor allem einen ganz anderen Bezug zu Wein. Also einer der Krischow, der ist in New York und vertreibt da seine Weine, Naturwein, kroatisches Zeug und sowas. Und der andere macht das Gleiche mehr oder weniger in Sao Paulo in Brasilien. Und während Corona sind die eigentlich mehr oder weniger zurückgegangen nach Kroatien. Da war es auch schön, die haben gesagt, die haben sich immer mit ihren Kollegen zusammen eingeschlossen in ihren Steinkabuffs und haben sich halt den ganzen Tag zu 10 besoffen. Also das sind richtig lustige Jungs.
Boah, was wäre Schnaps mit denen
geworden. Und die Alter, leck mich am Arsch. Und, aber die haben richtig was auf der Pfanne, also weintechnisch, geschmacklich ganz, ganz weit vorne und deswegen sind die Weine auch so dermaßen clean. Also da ist ja nichts dran, irgendwie was irgendwie falsch rausgeht oder sowas, irgendein Weinfehler findest du da ja, gar
super
nicht.
Super sauber, ja. Frisch, sehr animierend.
Ja. Ja, wenn ich so einen Weinberg sehe, dann Biss,
Superman.
Hast du bestimmt auch ein anderes Verhältnis. Oder irgendwie ist es ja dann noch wertvoller gefühlt so ein bisschen, wie wenn ich jetzt auf der gleichen Fläche irgendwie das Zehnfache an normalen Reben habe, wie wenn ich da jetzt 6 so Pflänzlein stehen habe. Mhm. Würde mir das in meinem Werbung, aber stopp, heute mal Werbung. In eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Kosmos irgendwie wertvoller vorkommen, so wie
wenn du musst mal überlegen, die haben erst in den 60er Jahren gab es die erste Straße in dem Dorf.
Wow, okay, krass.
Und bis dahin...
Da gab es bei uns schon die Autobahn.
Der eine hat mir erzählt, wo er noch jung war, sind die Alten immer mit Eseln dann in die Weinberge und man hat die Esel immer so schreien hören. Und da hat krass. Er richtig abgekotzt, weil er da morgens immer aufgewacht ist. Aber das ist schon, das ist noch Handwerk. Du kannst da ja auch nicht mit einer Maschine reinfahren.
Nee, das stelle ich mir schwer vor, außer mit einem Monster-Truck.
Cool. Sag mal, und bei euch jetzt im Moment, wie viele Positionen habt ihr bei euch im Shop?
Wir machen halt auch viel, wo es wirklich nicht viel gibt. Und aktuell...
Ich kann es dir nicht sagen.
Also insgesamt Artikel angelegt sind 4.000.
Mhm. Also sind nicht alle aktiv.
Ja, du hast immer mal von einer Position hast du 2 Flaschen da. Oder sowas, wenn du jetzt irgendwie was aus dem Jura holst, Auvergne oder wie es ja alles
heißt. Ja, in Bourgogne gibt es halt nicht viel.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Weinanbaugebiet Jura. Das Weinanbaugebiet Jura ist eine Bergkette in Ostfrankreich und befindet sich zwischen Burgund und der Schweiz. Vor dem Befall der Reblaus im Jahr 1879 betrug die Anbaufläche noch 10-mal so viel wie die heutigen 1800 Hektar. Oha. Das heutzutage bebaute Jura zeichnet sich durch hügeliges Terrain und Kalkböden aus, welche sporadisch immer wieder von Lehm durchzogen sind. Das Jura hat tolle autochthone Rebsorten wie Pulsar, Trousseau, Sauvignon und Becklon sowie einen traditionell sehr eigenen Weinstil, nämlich den oxidativen Ausbau. Na, habt ihr letzte Woche gut zugehört? Dann wisst ihr ja, was das ist. Also wenn es mal nach Patex riecht, könnte es aus dem Jura kommen. Oha, Patex. Weine aus dem Jura sind in den letzten 20 Jahren von einer Randerscheinung zum Hipster-Mainstream geworden. Eine der erstaunlichsten Karrieren im Weingame überhaupt. So wie die von mir. Nice.
Dann ja, im besten Falle kommt es nicht in den Shop, sondern wir trinken es mit den Gastronomen, machen ein Tasting draus. Aber das summiert sich dann halt auch entsprechend, was die Position betrifft. Ne?
Also in eurem, wo man auch bestellen kann.
Genau.
Kann man auch alles in der Bar trinken, was man bestellt?
Also das ist deutlich, deutlich leichter, als online zu bestellen tatsächlich, wenn du was Gutes trinken willst, weil das sind wir auf jeden Fall kulanter. Ja.
Wir haben ja letztes Jahr auch den German Wineless Award gewonnen.
Nice, Glückwunsch.
Und ich glaube, wenn man da hinkommt, ich sage immer, wir wollen die Kunden nicht überzeugen, wir wollen sie umhauen. und die Idee von der Weinkarte, da gibt es wirklich nur ein kleines Markup, weil die Miete in Ulm, das kann man sich ja überlegen, ist nicht wie wenn ich jetzt irgendwo in München bin oder in der Innenstadt hier in Berlin, da hat man ja eine ganz andere Miete. Bei uns kommt für die Weinbar keine Miete und top zum Shop, das ist ein Laden. Ja? Und dann kann ich ja auch andere Preise machen. Wenn ich jetzt nur da davon leben müsste, wäre die Weinbar auch so nicht möglich. Aber da kommen halt Leute dann auch aus Dänemark angereist, um sich in Ulm wegzumachen. Und das finde ich richtig geil.
Das ist echt krass. Warum ist die Bums? Und wie entstand die Idee? Bist du morgens aufgewachsen und hast gesagt, du willst mal... Ich bin nämlich ziemlich neidisch, muss ich ehrlich sagen, weil eigentlich wollte ich von Wien weg immer sowas machen, weil ich war damals in so zwei sehr elitären Weinrunden und kam dann nach Deutschland und dachte, irgendwie muss das ja möglich sein, dass du wirklich so Ultra-Premium-Tastings machst. Aber ich hatte die Hose immer voll. Ich habe mich nie getraut, dass ich sage, okay, das machst du. Und ich hatte dann immer Angst, okay, dann ziehst du die Verkostung auf, dann hast du nicht die Anmeldungen und so weiter und so fort. Und dann kommt ihr daher, zwei Schisser vor zwei Jahren, und macht es das so geil und die Leute kommen nicht nur aus Deutschland, sondern die kommen von überall daher für so eine Verkostung. Und dann ist halt wahrscheinlich wirklich so, wenn du das aufziehst, ist es halt auch so, dass die Leute von überall herkommen. Aber ist das irgendwie, hat sich das entwickelt oder bist du aufgewacht mit dem Gedanken oder seid ihr daherkommen mit dem Gedanken, okay, machen wir es einfach und scheiß der Hund drauf, wenn es nicht ausverkauft ist?
Ich habe ja auch anfangs gesagt, ich wollte was machen, einen Laden, wo ich auch selber gerne hingehen würde. Und ich denke, wenn man mal anfängt, sich mit Wein zu beschäftigen, das ist ja so unglaublich viel. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, Wein ist unkompliziert, aber Wein ist schon eine relativ komplizierte Geschichte. Und es ist so markengeprägt in Deutschland. Ich ziehe halt das Zeug auch gern auf, um einfach mal zu zeigen, was es noch gibt. Ne? Dann landet in einer Romani-Conti-Probe landet auch mal ein Wiener Smoras blind. Und die Leute probieren das und sagen, wow, geil. Und ich sehe da schon, dass wir einen Bildungsauftrag haben. Und deshalb, ich wupp das Zeug auf und lass probieren. Und mit Tastings kannst du halt so viele Leute wie möglich an so einer Flasche teilhaben lassen.
Das zieht den Leuten halt auch einen gewissen Zahn, weil wenn du überlegst, du hast Remy Conti für viel zu teuer Geld und probierst sowas dagegen und merkst, okay, der Arbeitsaufwand oder alles, was dahinter steckt, ist einfach nicht zwingend groß unterschiedlich. Und das kostet halt 20, 30 Euro und liefert halt massiv ab. Ne? Und wir waren jetzt heute Mittag im Fasil-Essen hier in Berlin. Übrigens wahnsinnig geiler Laden, großartige Küche. Und Marcel wollte halt Kosch trinken. Und, das
Ding, deshalb gibt es ja nicht, sag gleich.
Das ist so ein Zwischenwein. und das Ding kostet halt Schweinegeld. Das ist ein vierstelliger Betrag. Und sind da gesessen, haben den Wein probiert und haben halt einfach verkostet und gesagt, ja cool, super Wein, nett, wirklich. Aber sauer, relativ dünn. Stark reduktiv, extrem zugeschustert. Und dann haben wir haben beide vorher schon auf den Ballett geschielt, den Puyfusier von 2013, der kostet ein Zehntel. Und wir haben das Ding eingeschenkt und haben gedacht, Alter, das ist geil, das ballert, das ist frisch, das ist vital, das ist lebendig.
Ja, man könnte sagen, der eine Wein hat berührt und der andere
ja,
hat
so nicht. Könnte man es auf jeden Fall
aufmachen. Also ihr seht euch so einen Bildungsauftrag, dass ihr auch Leuten erklärt, die nur Etiketten saufen, dass das gar nicht immer das Geilere ist.
Ja.
Ja, okay. Aber dann ist es jetzt schon so zugespitzt und ich wollte mit der Frage noch ein bisschen warten. Woher kommt denn die Kohle? Also Entschuldigung, ich bin jetzt auch schon länger selbstständig und ich weiß, wie viel das man mit dem ganzen Business verdienen kann und wie viel das man nicht verdienen kann und wie man immer so auf dem sehr dünnen Band der Liquidität dahin schwimmt. Aber was ihr ja aufmacht und was ihr wegsauft, ist ja bitte, das hat Gott ja alles verboten. Also Entschuldigung,
ist auf jeden Fall Nein, sieben Toten
pure Nein spricht aus mir, ja, und ich wünsche es euch und ich freue mich immer, wenn wir zusammen sind, weil wir immer was Gescheites trinken. Also, es ist ja echt.
Du wirst mir nicht glauben, dass ich mit einem Warenbestand von 70.000 Euro angefangen habe vor 2,5 Jahren und ich hatte im zweiten Geschäftsjahr eine Lagerumschlagshäufigkeit von 48.
Musst du, glaube ich, erläutern.
Okay. Nein, ich verstehe es schon.
Der Marius ist ja unser Sommelier, aber ich bin unser Kaufmann. Und wir haben schon jetzt mal richtig Gas gegeben, auch im Handel. Und das läuft alles sehr gut. Ich denke immer...
Das heißt, ihr verkauft auch so viel Wein. Das schaut nämlich für... oft nicht so aus. Also es schaut immer so aus, dass ihr hört jetzt die geilsten Verkostungen, ihr ladet die geilsten Leute ein, alle saufen für einen Haufen Geld, aber immer noch viel zu wenig für das, was die Verkostung ist. Und wo kommt die Kohle her? Und deshalb frage ich einfach mal so, weil egal wo ich unterwegs bin, alle fragen, Und ich hoffe, dass sich jetzt viele Leute freuen, dass die Frage endlich gestellt wird.
Nein, nein.
Es ist verdient, verdiente Kohle. Kein Investor, kein Krypto, kein Bitcoin.
Ich war frisch geschieden, wo ich den Laden eröffnet habe. Ich hatte noch einen Weinkeller und ein bisschen Euros in der Tasche, aber das war nicht viel. Und zwei Kumpels haben mir damals, ja, kann man schon sagen,
ja, bitte,
85.000 Euro geliehen. Damit bin ich dann zur Bank, habe einen Kredit aufgenommen mit einem fundierten Businessplan. Und wir sind jetzt im Businessplan Jahr 10, im dritten Jahr. Das läuft schon ganz gut.
Okay, alles klar.
Aber mehr ist es nicht.
Kein also das, was du für Jahrzehnt veranschlagt hast, das habt ihr jetzt im dritten Jahr erreicht.
Jetzt auch keine Bloßstellung zu tief. Also nein, man nein, kann nein, ja nein, auch immer sagen, man verwirrt. Aber halt, es schaut nach außen.
Der ist ja auch krank. Das fühlt
die
sich
Neverland,
auch
das ist die an. Neverland Ranch für Weiler. Sorry, living the dream, oder?
Ja, ich könnte jetzt genau, so living sagen. The dream. Und das Ding ist ja, dadurch, dass wir die Tastings, ich mache ja auch Pop-Ups in ganz Europa. Ja, wir haben zum Beispiel auch so eine Overnord-Disco in der Bar Brutal in Barcelona gemacht.
Ach.
Da haben wir Weine von Säckingers ausgeschenkt, geil, von Philipp Reis.
Shoutout Säckinger.
Und dann haben wir eine Overnord-Karte gemacht, alle Overnords, beide Glas, 5 Euro.
Okay,
ich muss kurz fragen, was das für eine Stimmung
war. Was ist so
Overnord?
So
ich
check's nicht.
Overnord ist so, man sagt der Godfather vom Naturwein.
Okay.
Aus dem Jura, halt echt rar und gesucht. Die Weine sind spottbillig ab Hof.
Ach, da habe ich, glaube ich, kurz
gehört. Hat so ein rosa Etikett.
Ja.
Und das ist so einer, der Papst, der ganz, ganz früh aufgehört hat, irgendwelche Chemikalien für den Weinbau zu verwenden. Umstellungsjahr war 85 auf 86.
Oha.
Hauptrebsorten sind Plusar, wenn ja, man dort sagt.
Wurden, Willi.
Ein Pupillon, ja. Oder Pulsar, ja. Dann gibt es noch Chardonnay und Sauvignon, das sind die Rebsorten, die dort angebaut werden. Der hat sehr wenig und irgendwann wurde das mega gehypt. Früher hatten sich Joachim Christ, der schon bei uns war, und Bernd Kreis, für jeden, der jetzt einen kurzen dazuhört, sich immer eine Palette geteilt für den deutschen Markt. Keiner wollte es haben. Ich glaube, die beiden haben mehr Auvernois gesoffen als wir alle, weil ich glaube, die haben die Paletten selber leer gesoffen. Und heutzutage könntest du jede Flasche für ein paar Hunderter verkaufen und die Leute würden sie aus der Hand reißen. Das ist manchmal
interessant.
Die so am Zahn der Zeit, das ist echt.
Vinpala Cousin, der ist halt so Essig geworden und den haben sie dann verschenkt an Köche zum Kochen. Und selbst die Flaschen gehen auf Auktion gerade um 500 Euro.
Alter.
Das Ding ist ja ab Hof nicht besonders teuer. Ne? Also was kostet das? 40, 30, 40
die
Euro?
Die haben jetzt erhöht, 25 Euro ab Hof.
Okay, aber ich habe gehört, wir haben hier einen schlechten, vierstelligen Wein. Den würde ich gerne mal probieren.
Machen wir den als Zwischenwein.
Ja, ja, wir machen.
Wir haben nämlich eine Überraschung für dich dabei.
Okay,
dann freue ich mich.
Nicht das Blind probieren, Curly.
Okay.
Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn jemand wie du tatsächlich Curly Auvernois kriegt, also das Zeug, ob dir das überhaupt schmecken würde. Das ist halt. Ich glaube schon. Es ist halt wahnsinnig salzig, frisch. Es ist schon richtig großer Wein, also gar keine Frage.
Ja, aber man muss schon sagen, dass die Flaschen unglaublich unterschiedlich sind.
Ja.
Mhm. Noch krasser als bei Kosch. Ich finde auch bei Kosch die Flaschen, den Flaschenschwank sehr krass. Bei Auvernois noch krasser. Und ja, ich weiß nicht, also ich mag das schon gern, wenn es gut ist, finde es bombastisch, aber da ist schon wahnsinnig viel Schlechtes dabei. Und mittlerweile der Preis überhaupt nicht mehr gerechtfertigt.
Ja, ja. Aber du kriegst ja auch von außen.
Ist das, ne? Das ist halt auch nur Wein. Ne?
Ja.
Ja.
Boah, das ist krass.
Aber trotzdem guckt dich jeder irgendwie witzig an, wenn du sagst, okay, du verkaufst Auvernois.
Wie macht ihr das eigentlich? Das wollte ich noch fragen, weil ihr seid ja immer so vorkommen wie ein klassischer Zwischenhändler, weil es gibt ja so die wahnsinnig vielen Importeure, die immer sagen, ja, wir haben Gebietsschutz und wir sind exklusiv und so weiter. Bezieht ihr das Zeug, wenn ihr das kriegt, direkt? Oder
wir
ist sind
Schwaben, wir machen alles.
Okay, geil.
Nein,
du bist der Kaufmann. Also du kaufst das Zeug, wo es geht.
Ja,
scheißegal, wie was.
Also,
okay, cool.
Ich sag mal, wer eine ordentliche Weinkarte in Deutschland aufbauen will, die auch divers ist, weil das Problem habt ihr hier in Berlin wahrscheinlich auch. Man geht in den Laden rein, vor allem wenn man ein bisschen in der Branche unterwegs ist.
Und du kennst den Händler, der den Laden ausstattet.
Und dann ist halt alles von einem und irgendwie alles auch so uniform mittlerweile. Und mich freut es, dass gerade auch so viele neue Dinge aufpoppen. Und dann, ich habe gestern ja bei dir zum Beispiel Marco Fon getrunken. Saugeiler Witowska. Mhm. Ich will mehr sowas krass wieder auf den deutschen Weinkarten sehen. Das würde mich echt freuen, weil ich glaube, ihr hattet vorher einen Herrn von der Mosel da. Der hat gesagt, vor 100 Jahren waren die deutschen Weine mal die teuersten Weine der Welt auf
dem Du Weinkarten. Warst gar nicht beim Podcast, komisch.
Ja.
Das ist ein Inhalt.
Ja, die wollte doch schon gehört. Du hast mir gestern gesagt, wer da kommt, aber ich glaube, das ist so ein Leitbild von ihm. Und ich glaube, vor über 100 Jahren waren auch deutsche Weinkarten noch ein anderes Kaliber. Da ist ja doch einiges, ich sag mal, verloren gegangen an Kultur. Und das kommt jetzt gerade zurück und das freut mich.
Ich glaube auch, ja. Aber du hast schon recht, es ist egal, wo man hingeht, man findet halt immer mehr. Also A hat man natürlich weniger Personal und weniger Leute, die fürs Personal bezahlen wollen. Auch der Kunde will weniger bezahlen für die Leistung, die er bekommt. Deshalb gibt es weniger Fachkräfte und unseren Fachkräftemangel, den wir gerade in der Gastronomie haben. Mhm. Und somit kommt es auch zu diesen uniformen Weinkarten. Weil natürlich, wenn ich keinen Sommelier habe, der sich mit dem Ganzen auskennt und ich bin jetzt nur der Restaurantbesitzer, naja, was werde ich tun? Klar, ich gehe zu einem Händler, weil jeder Händler kann dich heutzutage von vorne bis hinten ausstatten, wie du es brauchst. Dann hast du nur eine Rechnung, also buchhalterisch schon mal viel weniger Stress. Dann kriegst du wahrscheinlich einen besseren Preis. Und du hast eine Karte, die, salopp gesagt, für den Zivilisten reicht. Ja. Tatsächlich. Ne? Aber es ist auch nicht mein Anspruch. Also wenn ich wo reingehe und ich sehe, okay, der arbeitet mit dem und dem Händler, ich fasisiere mich. Ich habe keinen Bock drauf. Und ich will auch Diversität in Weinkarten haben.
Ey, das im Glas hier ist auf jeden Fall...
Nicht so schlecht, ne?
Ganz schön geil, ja. Das ist, ich weiß gerade nicht so genau,
was ich dazu... Schmeckt's hier?
Mega geil, ja. Übertrieben geil.
Also ich finde sogar super fast erkennbar.
Mhm. Ja. Also ich würde sagen, also ich glaube, also es ist, glaube ich, Pinot Noir, oder? Halt, ne?
Echt, hast du das wirklich gesagt gerade?
Sauber.
Ja.
Leck mich am Arsch.
Ich bin gerade stolz, Curly. Okay, wo gibt es Pinot Noir? Komm.
Ja. Bordeaux, oder?
Alter.
Jetzt hast du echt gut angefangen. Gut
unterwegs, Alter.
Keine Ahnung, wo gibt es Pinot Noir? Das hast du früher auch immer gemacht, Marius.
Ja, das war was anderes. Ich wollte die Leute verwirren. Das ist.
Ja, ich auch. Okay, fangen wir nochmal an. Das ist Pinot Noir.
Ja. Und ja, wo gibt es Pinot Noir? Das zweite große Weinbaugebiet mit B.
Burgund.
Wenn es nicht Burgenland ist.
Burgund.
Ja.
Ja, wollte ich auch erst sagen, cool. Aber ich dachte, das ist komisch.
Cool.
Weil Burgund verbinde ich irgendwie immer mit Weiß davor, wegen diesem Weißburgunder von der letzten Folge.
Weißen Burgunder hast du gerade
gesagt. Okay, also, und wenn man einen guten weißen Burgunder hat, kommt der ja oft von der Côte de Beaune. Und guter roter Burgunder kommt von der Côte de Nuit. Natürlich kann man das nicht pauschalisieren, aber mal. Um das stark zu vereinfachen. Dann ist das hier jetzt Côte de Nuit.
Ja.
Und da gibt es ein Weingut, ich glaube, da hast du ein paar Mal im Podcast drüber geredet, dass du das noch nie probiert hast.
Badischer Winzerkeller.
Ich wär jetzt echt neugierig, wie viele Zuhörer das jetzt gerade wissen würden, welcher Wein.
Das hat er zu oft gesagt, dass man es nicht wissen würde.
Die drei goldenen Buchstaben.
G, G, G. Es reimt sich da drauf.
Was reimt sich auf G, G, G? D, R,
T. T, R,
T. T, R, T. Oh.
Digga, oha. Sich verarschen oder was? Oha,
das ist sehr großzügig heute. Es gibt Romane Saint-Vivant 2015 von der Domaine de la Romane
Conti. Alter, ich schwöre dir, ey, das.
Aber lecker ist es, oder?
Es ist übertrieben krass, ja.
Kann man schon saufen.
Also, ich habe mir schon gedacht, dass es was Krasses ist. Und ich muss auch echt sagen, es hat mich krass erinnert an diesen Moment, wo Tim Rau da war mit diesem Chambertin.
Mhm, von Rousseau? Ja, ja, gut, das ist ja auch, ja.
Also, halt so von dem.
Stil?
Ja, Färbe. Vom Stil, aber vor allem von dem, was es mit dir macht, wenn du es trinkst, weil das halt irgendwie so diese 10%, die halt nochmal anders sind wie bei einem anderen. Pinot Noir, was ist das halt, was das so macht, so gefühlt. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich das immer rausschmecken würde, aber wenn du so eine leichte Vorahnung hast.
Wenn man das häufiger trinkt, schmeckt man das schon raus.
Merkt man schon irgendwie so ein...
Und ich glaube, wenn du großen Wein trinkst, sage ich mal, und selbst wenn du nicht die krasse Ahnung hast, du erkennst das irgendwie, weil das ist halt in jeder Hinsicht, das ist perfekt.
Ey, das also, ist so nicht, krass, ohne Scheiß.
Aber so ein guter Pinot Noir aus dem Bordeaux.
Ja, okay, sorry. Danke, ey, Prost, vielen Dank. Ihr müsst wissen, wir kriegen den hier aus einer Wasserflasche zwecks Blindverkostung.
Trinkt ihr sowas oft? Beziehungsweise, wie könnt ihr das eigentlich? Wie könnt ihr das eigentlich mitbringen?
Woher kommt das Geld?
Wir wissen ja alle, dass das der Herr Kierdorf importiert, ja? Und ja, dass das gar nicht so schwer ist, eine Flasche überhaupt irgendwohin mitzunehmen oder überhaupt irgendetwas.
Ja, gut, die Vorgabe ist ja, dass es getrunken wird. Und ich glaube, dem werden wir schon gerecht. Also
machen ja nichts anderes.
Wir wuppen ja das schon ziemlich regelmäßig
auf. Und jetzt wird dann die Flasche zerstört und...
Nein, du siehst ja schon, das Etikett ist ja schon mal gebrannt. Genau, ja, richtig. Also du musst eigentlich ein paar Sachen an der Flasche musst du kaputt machen. So.
Ja. Und dann ist auch so, es wurde ja bei mehreren Betrieben eingebrochen, um solche Flaschen zu klauen. Ne? Im Söhringhof, im Schwarzen Adler.
Kronschlösschen Rheingau, erst kürzlich.
Ja. Also im Ratsensohn in Wien. Also,
und aber was aus. Die waren ja voll, die Flaschen, oder? Nämlich, ja.
Woher weißt du das so genau, wo da überall eingebrochen wurde?
Ist jetzt ein Riegel geschissen bei uns hier.
Nein, ich habe mit einem gesprochen.
So viel zur Frage, woher kommt das Geld?
Ja, aber warum muss man die Flaschen kaputt machen irgendwie? Das hast du letztens auch schon erklärt. Also, aber ich würde es gerne für unsere.
Ja, wegen den Fälschungen
draußen. Es gab den Fälschungsskandal.
Diverse.
Und also mittlerweile auch verurteilt, das Ganze.
Na, ist ja schon wieder auf freiem Fuß, der junge Mann. Ne?
Rudi ist frei. Free Rudi. Ja.
Ja. Aber auch speziell in Deutschland wurden halt einige Flaschen nach Asien verkauft, dort geprüft und dann als Fälschung erkannt. Und daraufhin hat die Domain gesagt, sie verkauft nichts mehr nach Deutschland. Und die Bürde, die der neue Händler jetzt hat, ist eben... den Gastronomen so einen Stress zu machen, weil die Weine sind für die Gastronomie bestimmt, mit also das Dokumentation.
Das Problem auch, glaube ich, des vorigen Importeurs war ja auch, dass er als meiste an Privatkunden verkauft hat.
Ja.
Bessere Marge natürlich und Stammkundenpflege, aber die Weine waren halt irgendwie verschwunden von deutschen Weinkarten und das wollte die Leitung des Weinguts nicht. Die wollten die Weine in den richtigen Restaurants oder richtigen Weinbars auf den Karten sehen.
Ich finde es
unsympathisch. Und das gepaart mit einem Haufen Fälschungen veranlasste halt einen neuen Importeur zu finden in Deutschland. Und das hat der Herr Kierdorf übernommen vor, weiß ich nicht, wie lange ist das her? 7, 8 Jahre mittlerweile.
War das auch wo dieser Film gemacht wurde? Auch?
Ja, ja.
Und dieses Grapes.
Du könntest ja jetzt einen wunderbaren, genau, das Ding machen, nicht Curlys Weinwärterbuch über Rudi Conivian.
Let's Two Grapes. Go!
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Rudi Conivian. Rudi Conivian ist der Weingangster überhaupt. Über ihn wurde die Doku Sour Grapes gedreht, die sogar ich schon gesehen habe. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Apropos, hey Netflix, warum haben wir noch keine eigene Serie? Ah, falsche Frage. Apropos, hey Netflix, warum habt ihr Sour Grapes runtergenommen? Lame. Rudi wurde in Indonesien geboren. Es gibt dabei viele Gerüchte über seine Familie und Clan-Connections. In den frühen 2000ern wurde er zum bekannten Weinsammler, vor allem aber Fälscher. Conivian mischte zur Imitation junge Weine aus Kalifornien mit älteren französischen Weinen. Und mal unter uns, das muss man auch erstmal drauf haben. Der Cuvée-Boss sozusagen. Unter Weinkennern war er für Flaschen des Jahrgangs 1947 und der Domaine de la Romanée Conti bekannt. So wurde ihm der Spitzname Mr. 47 und Dr. Conti zugetragen. Irgendwann flog er auf und wurde 2012 zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Seit November 2020 befindet er sich wieder auf freiem Fuß. Während seiner Karriere hat er Weine im Wert von über 20 Millionen Dollar gefälscht. Oha! Ich finde, den sollten wir mal einladen.
Ich habe den Film sogar schon gesehen.
Sehr gut.
Kann mich aber nicht an sehr viele erinnern. Aber ey, vielen Dank für den Wein.
Aber ich finde schon, dass, also wenn man ein paar Mal jetzt Romane Conti probiert hat, wenn es nicht zu reif ist, weil super reif habe ich es auch noch nicht probiert. Zu meinem 18. Geburtstag habe ich bekommen von meinem Papa eine 90er Romane Conti-Probe. Er wollte mir ein Auto kaufen. Ich habe gesagt, du Papa, ich würde lieber so eine Weinverkostung gehen. Hat er gesagt, naja, die kriegst du dazu, was wird denn so eine Weinverkostung kosten? Na. Und dann sage ich, naja, mehr wie das Auto, was du mir kaufen willst.
Aber ist geil.
Ja, dann sind wir beim Meindl am Graben gesessen und haben ein hervorragendes Menü damals noch mit dem Joachim Gradwohl in der Küche und den Hermann Butterlein im Service. Und dann gab es 90er Romane Conti einmal, das, die komplette Orgel. Und dann noch
damals ein paar Zusatz. Damals war, glaube ich, Romani Savi war noch nicht so gut wie heute. Das ist der Weinberg, wo die für mich die größten
Ich muss auch sagen, mir schmeckt Sauvignon fast immer am besten.
Ja.
Es ist
mein Lieblingsweinberg von denen.
Ja, das ist preislich.
Ich kann es mir noch hier und da mal noch leisten. So einmal im Jahr.
Gerade ist die listig. Also ich finde, also einmal diese, ist ja immer auch Holbunch und ist immer voller Attacke Holz. Und das ist halt schon das, was heute immer alle verteufeln und nein und gebrauchtes Holz etc. Ich glaube, wenn man gut mit Holz umgeht, noch gut mit Rappen umgeht und das passt, dann kann das hervorragend sein. Und so kannst du, glaube ich, die Stilrichtung von Romane Conti auch häufig in Blindverkostungen.
Ja, ja.
Das ist schon saugeil.
Das ist dicht, das ist konzentriert, aber trotzdem hat es hinten raus immer so eine...
Es gibt halt auch noch eine gewisse Frische mit Säure. Struktur und Frische einfach dadurch. Und das
wie viele verschiedene Lagen haben die?
Boah, Sauvivor, Echesso, Richebourg, Latache, Romane Conti,
Corton, Echesso,
Corton, 7.
Le Petit Mont, Premier Cru,
Von Romane. Romane haben sie jetzt auch noch.
Corton Charlemagne, ja. Batard Montrachet, den gibt es aber nur auf der Domaine zum Trinken. Dann Montrachet und dann gibt es noch einen Premier Cru, der so ein bisschen quasi die jüngeren Weinberge beinhaltet.
Wie, den gibt es nur auf der Domaine?
Wenn man auf die Domaine kommt, für...
Vielleicht bist du mal eingeladen.
Oder so, ja, wer weiß. Dann bekommt man Batard Montrachet. Das ist ein Mini-Weinberg. Ich bin da vor ein paar Wochen erst drin gestanden.
Witzigerweise waren die Weißen von Romani Conti eigentlich bis jetzt vernachlässigbar.
Mit Abstand die schlechtesten. Ja.
Aber das hat sich geändert. Also ein Freund von mir hat jetzt die 19er am Wochenende aufgezogen.
Kannst ja sagen.
Und die haben ja auch so ein bisschen rumgespielt mit Schwefelzeitpunkt und sowas.
Ja.
Und bisher war das immer sehr laktisch, ne? Auch so fett. Ja, weil die halt direkt nach
fett.
Der malolaktischen Gärung.
Aber egal, wir reden jetzt nicht mehr über Romane Conti, auch wenn es jedem gefällt. Wir wollen über euch reden. Ja? Okay, und nicht nur über die Vinothek, sondern über euch Burschen. Was macht ihr jetzt weiterhin? Also es ist auf der einen Seite sind die Verkostungen spielen eine mega wichtige Rolle und eine mega große Rolle. Und auf der anderen Seite
die Verkostungen sind eigentlich viel mehr für den Spaß.
Ein Spaß.
Ja, weil du musst dir vorstellen.
Uns vor allem auch.
Ja, wir waren 10 Jahre eingesperrt in dieser einen Weinhandlung.
In Aalen.
In Aalen, ja. Und
klingt wie so ein Weingefängnis.
Nein, überleg mal, du hängst an so einer Kette, du willst eigentlich lossprinten und du kannst nicht. Und dann hast du plötzlich die Möglichkeit und dann musst du es ja auch machen. Also in mir ist schon irgendwie so ein Gefühl, dass ich auch noch einiges nachzuholen habe, noch viel zu lernen habe. Und deshalb mache ich das ja. So, ja. Warum reiße ich das alles auf? Ich will es ja auch selber probieren.
Klar.
Und ich glaube, diese Leidenschaft, die kommt auch bei unseren Kunden ganz gut an.
Bist du oder seid ihr mittlerweile gesättigt an sehr guten Etikettenwein?
An Etiketten, ja.
Also das klingt jetzt blöd, aber dass man so sagt, wenn man so häufig, ich hatte mal eine Zeit mit dem Luke im Ratz damals, als er in der Cordoba war, da waren wir so viel Sterne fressen und oft nach Paris geflogen, hatten 2 Mittagstermine, 2 Abendstermine in irgendwelche, weißt du, da 1,5 Stunden in das Sternenlokal, 1,5 Stunden in das Sternenlokal. Und irgendwann denkst du dann so, du kannst es nicht mehr schätzen, die Qualität. Weißt du, wenn du nur High Quality und nur Etiketten, Sterne
ja,
und
das Ganze, das ist
das ja dann, steht das an? Oder?
Ich bin ja jetzt wirklich ungelogen seit August letzten Jahr eigentlich nur noch in den Weinbergen und probiere da auch noch mehr zu lernen, wie man Wein macht, was alles passiert im Weinberg.
Aber viel Steillagen bist nicht hoch und runter gelaufen.
Du machst ja nichts draus. Ich muss mir das die ganze Zeit anhören.
Ich glaube, er spielt auf deinen Bauch an.
Mit Sicherheit, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Arbeit das war.
Offensichtlich nicht so viel.
Das war dir Spaß. Ja. Du bist ja viel unterwegs. Und
ja, und gerade jetzt sowas wie Vinas Mora oder wir haben noch einen dritten Wein dabei. Das ist auch so eine Herzensangelegenheit. Ich habe Die dumpfe Ahnung, dass du das schon kennst, weil ich habe gestern, glaube ich, bei dir auch einen bestellt.
Ja, man muss bei kaufen.
Aber das ist was, wo mir gerade auch unglaublich viel Spaß macht. So mal ein Chila Richtung Osteuropa. Wir haben jetzt Weine aus Japan bekommen. Ich glaube, diese Diversität und dann auch Weine zu finden in Gebieten, die jetzt nicht so auf dem Radar sind, das wird so ein bisschen auch die Zukunft. Weil wer kann sich in Zukunft noch leisten? Ich habe heute eine Offer bekommen für Jean-Yves Bissot. Mhm. Von Romane, Village, 4.800 Euro netto.
4.000 kostet das?
800 netto. 4.800
Für eine Flasche?
Für eine Flasche, ja.
Aber du musst es ja auch aus einer ganz anderen Sicht betrachten, wenn du teure Etiketten hast oder sowas und du kriegst halt solche Preise vorgeschlagen, was soll dich da noch überraschen? Du kannst ja nur enttäuscht werden. Oder halt relativ stark, relativ leicht, finde ich.
Nein, man muss auch mal realistisch bleiben. Ich war jetzt auf der Charakter in Wien. Das ist auch eine wirklich ganz tolle Messe. Und da sind halt Leute aus der ganzen Welt da.
Wenn die Leute geimpft sind.
Ah ja. Also da wurde
keine Impfung abgefragt. Gab's ja eine schöne Debatte, ne?
Ja, man hat ja den Termin zurecht verschoben. Ne? War ja eine schwierige Zeit.
Okay, aber ihr lebt schon noch immer davon, dass ihr so neue Sachen anfindet, dass man ein bisschen was Neues auch in den
wirklich
Markt
bringt. Wirklich gesunder Sortimentsmix. Also bei uns kann man Klassiker kaufen, die wir natürlich auch von den Importeuren bekommen, mit denen wir wirklich auch eng zusammenarbeiten. Und dann natürlich unsere eigenen Importe, die, ja, ich würde sagen, das macht mittlerweile so 60% vom Business aus.
Gerade die Sachen sind halt super spannend, die so aus dem, ich nenne nördliches Österreich, ist jetzt sehr blöd gesagt, aber ja. Tschechien, Slowakei und so weiter, da tut sich gerade wahnsinnig viel, auch in dem Thema Naturwein. Ich glaube, von Magula haben wir das erste Mal gehört von unserem Heimlichwirt vom Neusiedler See. Shoutout nach Gors, zum Peter Heimlich-Müller.
Ja, Peter, Grüße.
Und dann, der Shelley hat mir das damals erzählt, dass das so super ist. Und dann hat er das hier im Sortiment.
Ich habe
es hat uns als
ich ein großer Blaufränkisch-Lover bin, finde ich das super. Wir trinken gerade Magula Frankowka Unplugged 2016 vom Weingut Magula.
Ich trinke immer noch Romane, Quentin.
Ja, schluck das mal weg. Du hast ja noch was. Wir haben ja noch was in der Karaffe. Dann bist du auf dem Dampfer.
Und das ist halt, was mich so fasziniert an den Weinen ist.
Alles gut.
War gewagt, Alter.
Vor allem mit du
Maske.
Ja, sorry. Also,
das war auch dumm platziert von
das mir. Das letzte Mal, als ich als Sommelier ich praktiziert dachte, habe, ist auch schon wieder
dachte,
3 Jahre
du bist
her oder so.
Sommelier, das ja, ich war jetzt ja. Der eindeutige Beweis.
Ja, Sommelier in Residence. Oder wie sagt man das irgendwie so? Nee, nee. Also so,
AD.
Außer AD, genau richtig.
Außer mehr Dienst, daneben ja. Geschüttet als ins Glas getroffen. Aber gut, auf jeden ja. Fall fasziniert mir an dem Wein so.
Nee, Residence ist was anderes, sorry.
Diese Leichtigkeit, die er hat, aber trotzdem die Länge. Ne? Also das ist super, wenn das so
das hat 12 Volumen
sehr elegant Alkohol. Daherkommt, aber so lang am Gaumen dahin vibriert, das ist super.
Das Krasse ist, ich habe den Wein vor, das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, wir haben eine Lemberg- und eine Blaufränkisch-Verkostung gemacht mit Fabi Lassack, der Steffi Lassack zusammen und noch einem Kumpel aus Stuttgart. Wir hatten immer so einen kleinen Weinstammtisch. Nice. Und wir haben halt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt mal Lemberger Blaufränkisch, weil jeder sich für das Thema begeistern konnte. Steffi, Fabi von Natur aus. Ich hatte auch einen mega Spleen, weil ich zu der Zeit irgendwie mal so angefangen habe, die alten Sachen so von Moritz zu saufen oder von Schönberger und sowas. Und ich finde, das hat halt so wahnsinnig gut gereift. Und wir haben dann einfach eine richtig geile Ranch aufgestellt. Alles da gewesen, was man an Blaufränkisch hat probieren müssen, von Wellancic bis die gerade eben genannten Triebaumer, alte Sachen und sowas. Und wir haben das durchverkostet und der Fabi hat den Wein mitgebracht. 2014 war das damals. Und wir haben den Wein einfach zwischendurch probiert. Und was halt so rausgestochen ist, so, also gerade so ein bisschen Triebbaum war alles, ein bisschen holziger, ein bisschen opulenter, ein bisschen fetter auch. Und dann kam der Wein so dazwischen und ich habe das probiert. Alter, das hat mich nicht mehr losgelassen, weil es so eine Frische hat. Auch wieder so ein bisschen dieses Stängelige, was du jetzt auch schon so beim Conti hattest. So ganz entfernt halt natürlich. Und es ist also dieses frische Spendende, finde ich einfach. Und ich habe das nicht mehr vergessen. Und ich glaube, das war dann 2 Jahre. Seit wann haben wir es im Sortiment? Im Jahr?
Ja, wir hatten tatsächlich eine DAC-Probe und er hat mir das blind eingeschenkt danach. Und ich so, was ist das? Das hat mich so umgehauen. Ich glaube, das war...
Also auf jeden Fall Frankowka an Plug 2015. Ja. Also genau das gleiche Wein, den wir gestern bei dir hatten.
So, ja. Wenn du so denkst, der Saft ist nicht... Es ist ganz was anderes, aber von der Qualität oft nicht schlechter.
Ja.
Es war, wie wir das Sektspektakel hier gehabt haben im Sascha Speicher. Also mit hatte einen Krug Vintage und dann den Liner 17, 18, 19.
Oh ja. Das ist so gut, ne?
Das war super, aber das war auch komplett was anderes von der Stilistik. Aber du hättest jetzt nicht sagen können, dass das von der Qualität viel schlechter war oder was anderes, obwohl es auch vielleicht...
Ja, das Handwerk dahinter ist halt ähnlich aufwendig, kannst du halt sagen. Also, ja. Stellt ihr genau den gleichen Scheiß rein, das kostet halt einfach nur einen
fucking Bruchteil. Und aus der Sicht ist natürlich spannend, was ihr macht. Also wenn du wirklich immer so machst, dass du dem Endverbraucher das dann auch zeigst und das hinstellst und sagst, okay, das ist jetzt natürlich was anderes und natürlich wollen nicht 2,5 Millionen Menschen auf dem Planeten von Magola jetzt eine 12er-Kiste, von Romane Conti allerdings schon. Deshalb entsteht ja auch dieser Preis und dieser Hype über irgendwas, über die Bekanntheit. Genau, aber wenn du das so schaffst, das hinzustellen, dass du sagst, okay, es ist qualitativ vielleicht genauso anspruchsvoll oder nicht viel anspruchsloser, nur ein anderer Schnack halt, dann ist das schon echt eine coole Nummer, was ihr macht.
Ja, aber das hat Goethe ja schon gesagt. Wir können nur erkennen, was wir kennen.
Alter, stepper, das war tief. darauf brauche ich einen Schluck.
Nee, und deshalb, bei uns geht es um probieren. Wir hatten am Samstag eine Probe in München. Und da war lustig. Auch, das ist total aus dem Ruder gelaufen. Aber wir haben da dann auch Rinaldi Brunate aus Magnums probiert. Und da habe ich auch Vinas Moras reingepackt. Dann haben wir von der Feline eine Fassprobe von dem neuen Barolo gehabt.
Preda.
Und da waren die Kinnladen schon nah am Tisch, sage ich mal.
Es ist halt einfach irgendwie eine andere Perspektive nochmal von Wein. Also es ist nicht mehr so dieses alte Schule, so wie Conterno auf Perfektion getrimmt oder sowas, sondern es ist einfach fucking lebendig. Also du probierst die Weine und das vibriert auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist nicht irgendwie das Perfekteste. Weißt du, so wie jetzt Conti halt in dem Fall, das ist halt einfach, das wirkt so perfekt und die Weine wirken einfach lebendig. Und ich finde, das ist irgendwie eine neue Dimension an Wein, die man schon auch in der Verkostung irgendwie ansprechen kann. Und Magola und Vinas Mora, finde ich, haben genau, eben diese Komponente.
Ich glaube, wenn es nicht ins zu fehlerhafte
absolut
gleitet, finde ich das auch super. Ich finde zum Beispiel auch Conterno, ich bin ein großer Fan von Conterno oder war oder keine Ahnung. Aber das ist mir teilweise dann auch zu technisch. Ich war mal auf dem Weingut und ich glaube Roberto Conterno ist der jetzige
von Giacomo
Giacomo ist das Weingut, aber ich glaube,
Roberto Conterno, wie der Cousin
quasi. Ist, glaube ich, der jetzige. Hast du Roberto?
Ja, Roberto.
Und das ist schon ein wahnsinniger Techniker und natürlich Perfektionist auf allen, aber dem passiert nichts. Verstehst? Also der weiß ganz genau, was er wann wie einleitet, damit der Wein am Ende des Tages so und so schmeckt.
Ja, ja.
Ist ein Vollfreak, was ja natürlich auch super ist auf der einen Seite. Aber ich glaube, dass diese Gelassenheit den Weinen auch stehen, also wenn es eine Gelassenheit geben würde, den Weinen auch stehen würde, wie es zum Beispiel hier ist, bei den Beispielen, die wir haben von Magola, ich bin mir sicher, der hat überhaupt keine Ahnung, was passiert am Ende des Tages. Oder wenig.
Boah, ich habe mit dem auf der Charakter aber das erste Mal gesprochen, weil der Marius hatte den Kontakt aufgemacht.
Aber übrigens auch über den Peter, also den Heimlich Müller.
Nochmal schauen. Aber ich habe mit dem geredet und der weiß wirklich, was er macht.
Absolut.
Also dem ist auch bewusst, dass ein Wein mal Maus hat, aber er hat zu mir gesagt, wenn ich irgendeinen Wein habe, der auch nur im Ansatz in die Richtung Maus geht, dann bringe ich das gar nicht erst auf den Markt.
Was ist Maus?
Okay. Ach du Scheiße. Mäuseln kennst du doch, oder?
Wow.
Ja, Mäuseln kennst du. Ja, das ist das Gleiche.
Wie?
Also Mäuseln ist das Gleiche, wie ein Wein mäuselt, wenn er eine Maus hat.
Maus ist das Nomen.
Maus ist Nomen. Also das ist definitiv
du was hattest vor kurzem ein Weinwörterbuch
mit Mäuseln. Nee, Mäuseln gab es schon. Mäuseln gab es schon, glaube ich, oder?
Das war, glaube ich, das vorletzte Curlys Weinwörterbuch.
Ah ja, gut, da war ich auch besoffen.
Eingesprochen von Curly 2.
Ach ja, okay, jetzt check ich's. Ich dachte, Maus ist was anderes.
Aber da haben wir auch eine Nulltoleranz. Also ja. Fehlerhaften Naturwein gibt es halt wie Sand am Meer, logischerweise. Und,
ja, manchmal ist auch keine Maus da schon.
Eine Ratte oder eine Bisamratte oder irgendwie sowas halt. Und das bringt ja einfach nichts, wenn du sowas an die Leute hinbringst. Und das kotzt mich teilweise so dermaßen an, wenn es um das Thema Naturwein geht. Gerade in größeren Städten, da wird teilweise Zeug hingestellt und gehypt, was du einfach nicht saufen kannst. Also, das ist bis zum Anschlag beschissen gemacht, Alter.
Die Toleranz für Mustard.
So. Und dann schimpft man es immer Glu-Glu und Juice und sowas, aber eigentlich schmeckt es halt wie scheiß Dachrinnenwasser oder sowas. Und ist genauso, ja, also das verstehe ich nicht. Und wenn du halt sowas bei Naturwein oder generell bei Wein irgendwie predigst und an die Leute hinbringst, brauchst du dich nicht wundern, wenn Naturwein so einen beschissenen Ruf hat.
Ganz einfach. Aber was ist Naturwein?
Boah, das drehen wir jetzt ab.
Fuck,
das
Thema,
sorry. Weiter geht's, nächster Wein. Ich habe auch was mit. Habt ihr noch?
Ja, ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen.
Na, also wir haben keinen mehr, außer den Kostüri, den müssen wir auch noch verkosten.
Ja, aber dann trinken wir es das her.
Ja.
Ja, ich habe was mit. So. Kannst eh ruhig schauen. Hast du schon gesehen.
Wir haben ja, freilich hast du es gesehen. Du nailst es jetzt auch nicht mehr.
Ja, ich werde es auch nicht nailen, aber...
Ich dachte, wenn wir gestern so einen schönen Abend gehabt haben und ich auch gern dicke Weine trinke...
Darf ich mich nochmal anbieten als Einschenker, dass ich es wieder gut mache, was ich gerade scheiße
gebaut habe? Und dieses Mäuseln kann man mit Schwefel noch wegkriegen, oder? Dadurch entsteht es weniger.
Also wenn du es im Fass hast, dann kannst du noch einmal probieren, richtig hart mit so 90 Milligramm auf einen Liter Minimum reinzugehen, eher sogar Schwefel. Mehr. Ja. Aber im Prinzip, sobald du mit Schwefel reingehst, konservierst du ja auch den Ton.
Ja, stimmt.
Ja. Alter. Also ist jetzt ein bisschen dicker geworden,
jetzt
wenn man
so
schön sagt.
Was ist das jetzt?
Das ist ein Weingut aus Ventura, Kalifornien. Ist ein Österreicher, Manfred Kranke heißt er, seine Frau Elaine. Weingut heißt Sine Qua Non. Ist ganz umstritten, weil es super rar und super gehypt ist auch und halt immer unglaublich konzentrierte Weine sind, die heute nicht mehr so im Trend sind. Ich mag sie trotzdem sehr gern. Ich glaube auch, dass die Weine hervorragend reifen können. Ich hatte auch mal das Glück, reife Weine davon zu probieren. Zum Beispiel den Just for the Love of It, wie man heißt, oder In Flagrante Syrah und so weiter. Und das schmeckt immer noch frisch. Das ist so konzentriert, dass das 16 Volumensprozent im trockenen Zustand hat, also ohne dass es gesprittet ist. Das ist jetzt der Grenache in dem Fall.
Grenache mag ich
heißt Dirt Vernacular und ist Jahrgang 2016.
Ist so ein bisschen Rayas mit mehr Extraktion, ne?
Mir taugt es einfach, dass du den Alkohol, dass du überhaupt nicht stört. Also da ist natürlich spürbar oder so, aber es ist halt einfach...
Es ist jetzt auch sehr kalt, aber das ist schon da.
Ja, aber das ein Wein mit viel Alkohol steht ja die Kälte auch. Ja, so ein Amarone willst du ja jetzt auch wenn mit 35 Grad trinken. Oder ein Barolo. Ja. Wenn du in Piemont bist, in den guten Restaurants, du bekommst den Barolo mit 15 Grad, wunderbar. Aber dann gerade auch noch diese Modernisten irgendwie mit 32 Grad. Das
willst oder ja Barbera von Conterno mit 16,5 mittlerweile, Alter.
Und ist dann mittags.
16, oder was? Ja, also das wo 16 hatte, 16 oder 16,5% Alkohol. Oder, nee, 15,5 oder 16, sorry, also dass ich mich jetzt nicht verrenne.
Ja, das aber steht auch im
Etikett. Ich muss echt sagen, ja, ich mag auch elegant sehr, aber das Weingut, vielleicht ist das auch ein bisschen so Nostalgie bei mir. Ich sammle das schon seit vielen Jahren. Und ich kriege das immer beim Hans-Martin Gesellmann, vom Kracher.
Der kommt damals tatsächlich oft zu unseren Tastings.
Und ja, und ich finde das großartig. Vor allem die Grenache sind halt sau rar. Die macht nur eigentlich Rhônrebsorten, Weiß, Massan, Roussan, ein bisschen Viognier, Rot, Syrah und Grenache. Syrah gibt für die Verhältnisse immer mehr oder relativ viel im Gegensatz zu Grenache. Grenache ist der seltener. Ich bekomme da jedes Jahr eine Flasche, die steht dort am Tisch.
Oha. Boom. Vielen Dank.
Cheers. Ja. Prost.
Heute seid ihr alle großzügig.
Und ist halt ein Österreicher oder war ein Österreicher, Manfred Krankl, der mal Bäcker war, also Bäcker, und versucht hat, berühmt zu werden. Dann hat er einen Konkurs gehabt. Und dann ist er über Umwege Winzer geworden und war auch nicht so erfolgreich zu Beginn. Und dann irgendwie hat es dann geklappt und ja, ist jetzt wahrscheinlich eines der gehyptesten Weingüter.
Du hast jetzt gesagt, das ist für dich was Nostalgisches.
Warum? Ja. Warum? Weil ich ganz früh eingeladen war bei einem unserer ehemaligen Gäste, nämlich beim Gerhard Kracher, beziehungsweise damals noch Alois Kracher, der sehr gut befreundet war mit dem Manfred Krankl und die auch gemeinsam viel gemacht haben. Unter anderem, glaube ich, haben sie das komplette Design oder die Idee fürs Weingut Schwarz gemacht. Wenn man heute die Flaschen sieht und wie Schwarz-Rot damals geschmeckt hat, als das entstanden ist, kann man schon die Idee ein bisschen verstehen, dass das einhergegangen ist. Mhm. Und immer bei den Kracher-Jahrgangspräsentationen, so wie sie damals waren, als nur zwei Hände voll Sommeliers dort eingeladen waren, gab es halt immer Krankel zu trinken. Und das haben die meisten gar nicht gekannt. Also das gab es ja am Markt in Wirklichkeit gar nicht.
Das findet aber heute auch gar nicht mehr so statt, ne?
Und, nein,
doch, doch, doch.
Und damals, ja,
aber in welcher Szenerie halt?
Haben wir das halt getrunken und das war für uns alle geil. Und dann haben wir es angefangen zum Sammeln und heute gibt es noch viel größere Sammler. Bei mir ist das Problem, dass ich immer durstig bin und man sehr, sehr wenig behalten kann, weil ich es halt zu gern aufmache und trinke im jungen Zustand. Aber ich finde das super. Ich mag ja das Etikettendesign, da ist immer jedes Jahr, alle Etiketten sind anders, auch die Flaschenform ist immer anders. Kann man nicht sagen, ja, es hat mit dem Wein, mit der Weinqualität nichts zu tun, aber ich mag's. Und wenn ich es mir mal einrede, dass ich es mag, ich finde es geil. Ich finde das Winemaking geil. Der Chris Malineux hat mal dort gearbeitet aus Südafrika und der hat mir erklärt, in so einem Stahltank, wo die Gärung stattfindet, man normal spritzt ihn aus, fertig, ja, dann kommt der Wein rein. Er musste rein mit Zewa und das alles trocken wischen. Weil Manfred will unbedingt die hundertprozentige Konzentration, nur Wein, nicht ein Tropfen Wasser. Also es ist immer alles
krass, ne?
Super steril, super sauber. Krass. Und irgendwie ist das auch eine Art von Winemaking und Individualismus und Authentizität und deshalb stehe ich auf das.
Also für mich ist ja gerade Kalifornien auch so ein bisschen was Nostalgisches. Ich habe zum Beispiel diesen Entdecken Sie Kalifornien Contest vom Kalifornischen Weininstitut, hatte ich zweimal den ersten Platz gemacht, einmal den dritten Platz, noch in der Zeit vom Krieser.
Also der alte Weinmarkt von vorhin.
Und ich liebe auch alte Kalifornier, um Himmels Willen. Und gerade tut sich da auch gerade ganz viel. Ratchet Parr macht jetzt Pulsar in einer ganz, ganz kühlen Ecke von Kalifornien.
Ist das Pelland Farm oder so irgendwie, oder?
Ja, das kommt jetzt auch. Oder vor drei Tagen hatte ich hier im Contrer Hio Farm. Das fand ich auch ziemlich geil, da aus Oregon. Also ich glaube, auch sowas muss man immer im Auge behalten, weil...
Da tut sich brutal viel. Also gerade Kalifornien und Oregon geht unfassbar viel voran. Aber solche Sachen wie halt Sine Qua Non...
Das ist ein Klassiker.
Ich finde das geil. Das ist einfach nicht falsch verstehen. Ich finde das richtig gut. Aber du findest das jetzt nicht irgendwo mehr.
Wo sowas verboten ist.
Absolut. Aber das ist ja das, was ich meine.
Dann darf ich auch sagen, das schmeckt. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland geht es ja gerade nur noch darum, so, das muss alles korrekt sein. Und
es wird immer sehr viel gebasht.
Dass du das nicht so schwarz-weiß.
Es muss alles vor allem erstmal unter 13,5% Alkohol haben oder sonst was. Und das ist ja schon mal irgendwie der erste Trugschluss. Und das meine ich, deswegen findet es auch irgendwie so in der Gastronomie irgendwie kaum mehr so statt. Es wird nicht mehr so gepusht, weil es sind einfach geile Weine. Also es ist irgendwie richtig gut.
Na gut, da kannst du jetzt keine drei Flaschen am Abend trinken.
Du nicht.
Aber brauchst du ja dann noch nicht.
Weil ich eine schon niederreißt, meinst
nein,
du?
Nein, nein, nein. Ich höre immer auf, wenn so mein Durst gestillt ist. Ja. Und manchmal ist das eine Flasche oder wenn halt nichts dabei ist, wo mir jetzt so taugt, dann reiße ich halt noch eine auf. Also das ist so auch ganz divers eigentlich.
Ich sag das sogar, ich reiße eine auf. Ich lieb's. Das ist geil.
Super ist das.
Gestern war es der Brühm. 88.
Was? 88.
Oh, geil, was?
Halbtrocken.
Brühm war super, ja.
Dankasteiler Lai, 88, halbtrocken. Das war so das perfekte Betthupfe.
Ja, auf jeden Fall.
Brühm ist geil.
Habt ihr noch einen Hit mit, Jungs? Curly muss auf die Spotify-Playlist eigentlich hinweisen.
Den dürfen wir jetzt zwei oder nur einen?
Ihr dürft auch vier.
Also
für Romane Sommelier und Costeri Perrier dürft jetzt eigentlich alles, so gut wie alles.
Okay, also Living the Dream, ich nehme von Notorious B.I.G. Juicy.
Ja, oh. Für alle mäuselnden Weine.
Curly lockt ein.
Klick. Dann klickt.
Dann mache ich von Beginner. Von Blast Action Heroes, danke.
Oh, geil.
Einfach einer meiner Lieblingstracks.
Das ist ein geiler Song, ja. Ja, dann logge ich dann auch einen Klick und ihr da draußen könnt alle unsere Terroir-Adiletten Spotify-Playlist jetzt folgen mit diesem Klick.
Hat man noch nie deutschen Hip-Hop, oder?
Doch.
Echt jetzt?
Deutschen Rap?
Ich habe schon mal, ich hab einen Song von mir reingemacht.
Das ist ja kein
Als Maul, natürlich.
Das ist ja Ballermann Classics.
So ein Quatsch. I wish. Aber habt ihr auch noch eine Frage an den werten Willmeister hier?
Du machst Willi, ich mach Curly, euch. Oder? Oder wie rum?
Ja, genau. Ja,
beide tatsächlich.
Genau so machen wir das.
Ja, ich will gar nicht stressen, nur das wirst du nicht vergessen.
Ich weiß auch noch, vielleicht habe ich auch noch eine Frage, was denn, aber ich könnte es ja mal loslegen. Wir können ja wild durcheinander fragen.
Komplett. Was wünschst du dir für den deutschen Weinmarkt für die nächsten 20 Jahre?
Kleiner so, geht's nicht.
Dein größter Wunsch? Nee, das interessiert mich.
Nein, ich finde es gut.
Boah, ist eine harte Frage.
Ja, natürlich.
Für den deutschen Weinmarkt, meinst du das wirklich für den Verbraucher oder für, oder
in
egal?
General.
Pum.
Was, wo du vermisst?
Was ich vermisse? Ja, es gibt zwei Sachen. Auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass die Leute, also die Verbraucher, drauf kommen würden, dass man für anständigen Wein wirklich mehr Kohle zahlen muss und dass auch die Händler und die Produzenten verstehen würden und dass nicht immer eine Spirale nach unten geben würde. Das nervt nämlich. Also es gibt immer irgendwen, weißt du, den Nachbarn, der schlechteren Wein produziert als du und der dann nur durch den Preis gewinnen kann, indem man billigeren Preis macht. Das heißt, in der Gastronomie, das von der Seite vielleicht, also dass man echt so sagt, okay, wir trinken hohe Qualität, wir müssen dafür viel Geld ausgeben, weil dann geht es eigentlich der ganzen Branche besser. Und das andere, was mich wirklich, wirklich über alles nervt, jeder redet super über die EU und jeder findet Überregionales geil. Also ganz ehrlich, wenn ich noch einmal Gebietsschutz, Länderschutz oder sonst irgendwie was höre oder ich bin Exklusivhändler für Deutschland, da kriege ich wirklich das Brechen.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Weil sowas, ganz ehrlich, jeder redet immer, dass das super ist, wenn man gratis über die Grenze fährt oder ohne Kontrollen und irgendwas. Warum soll ich den Wein nicht in Europa dort bestellen, wo er mir am besten, mit dem besten Service zum besten Preis angeboten wird? Und wenn das der deutsche Händler nicht kann, obwohl er sich einbildet, er hat Gebietsschutz oder eine Exklusivität, warum soll ich dann bei ihm bestellen? Wenn er einen scheiß Service und einen scheiß Preis hat, nur weil ich im gleichen Land bin, sorry, also das würde ich mir wirklich wünschen, dass man ein bisschen wach wird und sagt, okay Freunde, lasst uns damit echt aufhören, ja, und ich kaufe einen dort, wo ich den besten Service kriege, weil ich bin ja auch, das ist ja auch im Restaurant, du gehst ja auch in das Lokal, wo es dir am besten gefällt. Ja. Du sitzt in Österreich oder sonst was, sagst du, ja, ich bin irgendwie limitiert in meiner Auswahl, ist man ja nicht. Und deshalb finde ich das wirklich ziemlich...
Ja, überleg mal, wir sind in Ulm. Und ein Händler in Hamburg, der bei uns jetzt nichts zu tun hat, oder ein Berliner, macht der bei mir irgendwie Vertrieb, warum soll der da Exklusivität haben? Oder wenn einer an der Grenze, ich habe zum Beispiel einen guten Kumpel, der eine echt coole, der leitet eine sehr coole Weinhandlung in Kehl, das ist direkt an der Grenze zu Straßburg.
Ja.
Ja, wenn da jetzt einer aus Frankreich kommt und bei ihnen Wein kauft, soll er dann sagen, nein, darf ich dir nicht verkaufen, weil du jetzt 5 Meter weiterläufst.
Es geht heutzutage um Dienstleistung und um Service. Und wenn einer einen besseren Service macht, wenn er nicht aus Deutschland kommt, dann macht er einen besseren Service. Fertig aus. Also, das finde ich deppert. Das würde ich mir wünschen, ja.
Curly noch, ne?
Ja.
Erstmal die etwas unseriöse Frage. Du hast deine erste eigene Wohnung irgendwie mal in den letzten paar Podcasts erwähnt. Wir sind beide aus Stuttgart oder haben lange in Stuttgart gewohnt. Wie sieht es mit Kehrwoche aus? Machst du das noch?
Nee. Ich habe jetzt so einen Staubsauger, der macht das für mich automatisch. Ich habe mir so einen Roboter.
Was ist das? Was ist das?
Kehrwoche? Das gibt es nur in Stuttgart. Kehrwoche ist, du kriegst halt in der Mietwohnung ganz normal mit den 20 Türen, kriegst du immer ein Schild hingegangen und jeder, der das Schild vor der Tür hat, muss in der Woche den Hausgang kehren. Aber sauber machen.
Also ich habe halt zwei Vorteile. Erstens wohne ich im Erdgeschoss. Das heißt, ich habe halt eigentlich gar kein Treppenhaus mehr zum Kehren, zum Glück. Und wir hatten das in der WG halt natürlich so ein bisschen putzmäßig, deshalb habe ich mich jetzt davon befreit von der Kehrwoche und mir einen Staubsaugerroboter gegönnt, der die Kehrwoche für mich übernimmt auf jeden Fall.
Stark.
Aber Stuck, wo habt ihr denn in Stuttgart gewohnt?
Also ich habe in Bad Cannstatt gewohnt und einmal in Killesberg.
Geil, aber beides geil.
Ja, beides. Halt, ja doch, passt beides, ja. DJ Killesberg halt so die absolute Bonzen-Gegend. DJ Tomilla. Und Cannstatt bist du halt erstmal hops genommen, wenn du dumm am Bahnhof rumläufst. Ja. War eine schöne Ambivalenz, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber war mir so ähnlich. Ich habe erst am Schreiberstraße, dann beim Marienplatz.
Ja. Alter, geil. Da Marienplatz ist
bester, ja. Und dann habe ich Gablenberg, da beim Ostendplatz. Mhm. Das ist schon eher ein bisschen nicht so chillig.
Es ist eine missverstandene Stadt, aber ja. Weißt du, was ich meine? Also es hat einen geilen Vibe eigentlich.
Ja, voll, ey. Ich finde, die Stadt ist auch unterschätzt und von vielen auch zu Unrecht als fast noch bezeichnet. Meiner Meinung nach, weil ich ja damals immer noch mit chilligen Leuten irgendwie abgehangen bin und nicht dieses Versnobte so wahrgenommen habe, weil ich halt trotzdem im McDonald's bin und nicht irgendwie mir da krasses Zeug reingeballert habe zu der Zeit. Deshalb habe ich das immer ein bisschen geschickt, wenn Leute so gesagt haben, boah, das ist so Versnobte, weil ich war da immer nur am Rappen und so. Aber jetzt so mit ein bisschen Abstand kann ich es so ein bisschen nachvollziehen manchmal.
Es gibt noch eine seriöse, ich weiß nicht, ob die schon irgendjemand gestellt hat oder sowas, aber was hat dich... jetzt wo du ein bisschen in die Weinszene eingetaucht bist, sowohl am positivsten als auch am negativsten überrascht?
Boah. Also am positivsten finde ich irgendwie, dass die Leute alle so eine gewisse Leidenschaft mitbringen, wie ich es auch so von Musikern kenne oder von Künstlern, die ihre Werke anpreisen und irgendwie, wenn ich dir einen neuen Song zeige, so, wow, voll geil, zieh das mal rein, wie wenn jetzt ein Winzer seinen neuen, bei der La Paulée seinen neu gezapften Wein, abgefüllten Wein an den Start bringt, so. Da kann ich schon viele Parallelen ziehen und das finde ich irgendwie auch geil, dass da so eine Leidenschaft und so ein Esprit irgendwie mitschwingt und ja, am negativsten ist eigentlich, dass der geile Scheiß halt so teuer ist, irgendwie.
Offensichtlich. Das ist so. Du musst aber mehr geile Ballermann-Hits schreiben.
Ganz ja, ich bin dabei, Digga. Ich habe gerade neue Abrechnungen gekriegt. Da sind ein paar DLCs drin, auf jeden Fall. Geil. Aber.
Ja, als nächstes trinken wir Obernor.
Ja, safe. Aber was halt auch geil ist, wie ihr selber gesagt habt, so. Wie ich ja auch nach der Tim Rau-Folge wollte ich ja dann auch noch einen Spätburgunder. Oder ein Pinot Noir. Ursprünglich habe ich gemerkt, wie viel die kosten, dann bin ich auf Spätburgunder umgesattelt, aber ich habe dann 30 Euro Spätburgunder gekauft und das hat aber in dem Moment genau das befriedigt, was ich halt an Geschmack gesucht habe.
Genau in dem Preisbereich gibt es ja so viel.
Genau.
Wahnsinn.
Und es ist halt klar, als Rapper bin ich natürlich auch ein bisschen etikettengeil, das kann ich nicht verheimlichen. Aber
Kristall, oder?
Ich krieg, das ist noch ein First, aber das kommt bestimmt
bald. Ich hätte noch ein bisschen Vinothek, Kristall. So Late Release. Ist derselbe Wein, nur länger gelagert und viel, viel teurer.
Ja, perfekt. Gibt's denn schon? Ich dachte, der kommt erst nächstes Jahr.
2000 ist gerade raus.
Ah, okay. Ja.
Aber so generell finde ich es halt einfach geil, was es für eine Vielfalt gibt und dass man sich da... Also allein der Fakt, dass man nicht alles saufen kann in einem Leben, finde ich schon geil.
Deshalb wird es nie langweilig.
Ja, genau.
Das ist ja jedes Jahr was Neues, ne?
Ja, auch noch.
Ultra-Premium-Folge heute bei Terroir und Adiletten, finde ich super. Ich glaube, so gut haben wir noch nie gesoffen.
Nee, geil. Vielen Dank.
Ja, es ist noch nicht raus. Wo geht's hin mit euch, Jungs? Ihr seid jetzt seit 2,5 Jahren am Start. Und das war mehr oder weniger der... Ja. Michael Knight Turbo Boost im Kit. Was passiert denn jetzt?
Ja, der Marius ist ja jetzt gerade in Geisenheim, studiert dort.
Echt, oder?
Krass. Ja, ja.
Internationale Weinwirtschaft.
Voll nice.
Ja. Er hat gedacht, es geht um eine Wirtschaft und dann war es aber ein Studium.
Ja, ist scheiße. Wirtschaftsprüfer?
Aber immerhin steckt noch Wein mit drin.
Hey,
tatsächlich, ja.
Also er ist da jetzt gerade noch so ein bisschen, wir machen ja auch einen Podcast, den Trinkfest-Podcast.
Geil, da müssen wir mal vorbei.
Richtig, große Werbung. Trinkfest-Podcast und www.freiheit-minothek.de.
Ja, wir sollten mal eine Flasche
bauen. Wo geht's mit dem Laden hin? Ich glaube, wir sind jetzt in Ulm schon ganz glücklich. Ich glaube, es wird noch irgendwie... ein Restaurant geben in Zukunft. Ich möchte noch so wie so ein Bistro, wo wir das machen. Ich weiß nicht, aber so inspirationsmäßig fand ich das Rantan Farmhaus in Piemont ganz geil. Die zwei kommen irgendwie, die haben sich in Kopenhagen kennengelernt, machen da ihr eigenes Gemüse. Und ich will wieder zurück aufs Land, weil ich bin nicht so der Stadtmensch.
Das ja, weil euch. Ulm ja die große Stadt ist, oder was?
Ja, naja, das ist mir schon zu groß. Ehrlich,
du willst oben herum?
Nein, ich mag einen Garten zu haben und geil, auch Viecher und so. Ich bin so...
Viecher?
Ja.
Kauf dann Hund, Alter.
Ja, in Ulm ist schon mit Hund ist ja schon schwierig, wenn du irgendwie eine 90 Quadratmeter Wohnung hast. Dann brauchst du dir keinen Hund her tun. Ich will wieder... so ein bisschen mehr Leben. Ich habe ja mein Haus damals verkauft, um die Hütte da zu gründen. Und sowas will ich wieder haben.
Also ganz ehrlich, Jungs, ich bin ein sehr, sehr großer Fanboy. Also ich hoffe, ich muss mich nicht fürchten, wenn irgendwann in 1,5 Jahren die erste Steuerprüfung kommt, dass es echt noch mehr gibt, weil du bist der Kaufmann, hast du gerade erklärt.
Wir haben einen echt guten Steuerberater.
Okay, sehr gut. Ja. Ich wünsche mir eine sehr lange und coole Zusammenarbeit mit euch und ich wünsche mir, dass wir auch viel von euch hören.
Ja.
Ich bin schon immer geil. Noch
weggeflasht von einem DRC aus dem Porto.
Ja, wo gehen wir jetzt hin, was trinken eigentlich?
Was sagst du?
Wenn wir jetzt nur saufen sollten...
Ja, was
gibt's im Grill Royal noch oben, ne?
Ja, da gibt's. Mal
nicht was
und dann gehen wir dahin, trinken noch ein oben.
Ja, perfekt.
Also das erste Restaurant, was mich in Berlin richtig geflasht hat, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, das war die Brasserie La Masère. Oh, da habe ich mich an einem Abend so brutal weggeschossen und dann halt erstmal 3 Flaschen Wein zusammen... Und
das machst du ja nie sonst.
Nein, ich neige ja dazu, nichts zu trinken, ne, sagt man. Nee, und vor allem hat er eins immer rausgebracht, und das ist so der absolute Cocktail-Tipp für jeden, der gern Bier trinkt. Picon Pierre, das ist einfach nur Bier mit so einem Schuss, Kräuterlikör, Alter, das schallert so dermaßen, das schmeckt so großartig, ohne Scheiß. Und ich habe so viel davon getrunken damals. Absolute Empfehlung. Sowohl Restaurant als auch Bierkoffee.
Aber es gibt doch viel zu viel hier in Berlin.
Also ohne Scheiß.
Deshalb, ich bin kein Stadtmensch. Ich müsste hier 4 Wochen sein, um alles abzugrasen, was ich gerne besuchen wollte.
Ja, machen wir einfach.
Ruf dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt noch den 10er Perrier rein von Kosch.
Ja. Leute.
Und dann schauen wir weiter.
Cool.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns in der Freiheit, Leute.